Deutschlandfunk. Das Feature.
Mir und auch den beiden Stellvertreterinnen wurde ein Schriftstück vorgelegt, in dem stand, dass wir mit der Unterschrift erklären, dass wir fachlich und bla 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 nicht mehr in der Lage seien, eine Schule zu führen und aus diesem Grund die Funktion niederlegen. Und dann habe ich gesagt, und wenn ich das nicht unterschreibe, ja, dann weiß er nicht, was aus mir wird.
An der pädagogischen Front. Ostdeutsche Lehrer in den Umbrüchen der Wende. Feature von Holger Siemann.
Meine Mutter war eine gute Schülerin in der Schule, aber aufgrund ihrer sozialen Situation ist sie nach der 8. Klasse aus der Schule gekommen und hat nichts weiter gelernt.
Jutta Hoffmann, Jahrgang 1950.
Mein Vater war gelernter Bäcker, war im Zweiten Weltkrieg als Soldat und kam als Kriegsversehrter zurück. Ihm wurde ein Bein amputiert, sodass er durch seine Verletzung nicht mehr als Bäcker arbeiten konnte. Ein ehemaliger Kriegskamerad von ihm war mein Klassenlehrer in der Schule, in der 10-klassigen Polytechnischen Oberschule. Und der kam zu meinem Vater und bat zu überlegen, ob ich nicht zur erweiterten Oberschule gehen könnte. Wollte ich aber nicht, weil meine Eltern hatten nie Geld oder ganz wenig Geld. Die Mädchen, die aus meiner Klasse damals zur erweiterten Oberschule gingen, das waren die Kinder des Zahnarztes, die Kinder des Rechtsanwalts, die Kinder des Kinderarztes und so weiter.
Die Familie lebte in Zerbst, einer Kleinstadt bei Magdeburg.
Ich habe dann eine Lehre angefangen, eine Ausbildung. Damals hieß das Industriekaufmann. Heute würde man vielleicht sagen Bürofachangestellte oder sowas. Und habe dann überlegt, ich mache am Vormittag meine Ausbildung im VEB Werkzeugmaschinenkombinat Berlin, Betriebsteil Zerbst, und gehe am Nachmittag zur Volkshochschule, um dort das Abitur abzulegen. Ich wollte eigentlich Kriminalistik studieren, weil ich immer so gerne Krimis gesehen habe und Krimis gelesen habe. Aber meine Mutter hatte eine entfernte Cousine im Westen und somit konnte ich nicht einen Staatsberuf ergreifen. Sodass dann meine Freundin sagte, Jutta, wollen wir nicht bei der Lehrerin werden? Lehrerin? Ja, wofür? Oh, sagt sie, da fällt uns was ein. Also Deutsch fand ich gut, Sport fand ich gut. Gut, wir wären Lehrerin.
Aber diese Kombination war gerade nicht im Plan der Lehrerausbildung. Die Studienberatung empfahl Deutsch und Russisch.
So bin ich also zu dem Unterrichtsfach Russisch gekommen und habe in meiner anfänglichen Studienzeit immer überlegt, war das die richtige Entscheidung? Denn, naja, Russisch war in der Polytechnischen Oberschule zwar Pflichtfach, war nicht so mein Ding, fand ich unheimlich schwer mit den 6 Fällen und den vielen Präpositionen. Aber das hat sich dann ergeben und so bin ich dann also Russischlehrerin geworden.
Zur DDR-Zeit war ja das Bestreben der Parteifreien, der SED, möglichst viel aus der Arbeiterklasse zu bekommen. Also sind auch an den erweiterten Oberschulen Schüler gefördert worden, die aus der Arbeiterklasse wie auch immer kamen.
Alexander Lubawinski, geboren 1950, ist aufgewachsen in Świnoujście, Swinemünde, Polen. Mit 13 kam er nach Berlin.
Mein Vater, der war ja Schriftsetzer und Buchdrucker, war zwar ein Stehkragenproletarier, aber letztendlich Arbeiterklasse. Und insofern hatte ich es in der EOS, Kafanosiecki in Pankow, relativ leicht gefördert zu werden. Und da ich sowieso immer Lehrer werden wollte, schon seit relativ früher Kindheit, und da ich nun slawisch beeinflusst bin, Russisch lag dann für mich nahe, dann habe ich Russisch studiert. Ich bin nach dem Studium, wie mein Direktor es damals formulierte, an der vordersten pädagogischen Front gelandet. Und zwar Krupskaya Oberschule Ibsenstraße Prenzlauer Berg. Das ist in der Nähe der Bornholmer Brücke. Die Kinder, die dort zur Schule gingen, waren zum Teil Kinder von den ehemaligen Grenzgängern, die waren die Bornholmer Brücke 63. Und dann kommt einer, der will Russisch unterrichten. Ja?
Die Lehrer in der Schule haben gesagt, du solltest Lehrer werden. Meine Eltern haben gesagt, du solltest Lehrer werden. Und ich habe beiden sozusagen im übertragenen Sinne einen Vogel gezeigt. Ich gesagt, ja, so weit kommt es noch. Ich befasse mich hier mit anderer Leuts Kindern. Nee, die kommt ja nicht in die Tüte.
Sieglinde Schaub, Jahrgang 1940, Tochter einer Berliner Arbeiterfamilie.
Und heute weiß ich, es wäre nichts anderes für mich gewesen als das.
Nach dem Abitur flog sie erst einmal als Stewardess bei der Interflug und trainierte Fünfkampf, bis das Herz nicht mehr mitspielte.
Und da kam das, was ich eigentlich nicht wollte. Also ich habe angefangen zu studieren 1964. An der Humboldt-Universität habe ich Sport und Geschichte studiert. War eine tolle Zeit.
Also die Ausbildung selbst war, zumindest bei uns, überhaupt an den pädagogischen Hochschulen, deutlich praxisnäher, als sie heute ist. Wir hatten eine sehr gute Didaktik-Methodik-Ausbildung. Wir hatten Praktika in den Schulen. Ich habe in Leipzig studiert, mein Abschlusspraktikum habe ich in Zwickau gemacht. Das war schon gut.
Ich habe in Erfurt also Deutsch und Russisch studiert, im Wohnheim gelebt, in ganz bescheidenen Verhältnissen. Mit vier weiteren Mitstudentinnen in einem ganz kleinen Kämmerlein. Meine Eltern konnten mir nicht helfen. Die waren nur unheimlich stolz auf mich. Die schafft das schon. Und dann, als ich auch hinterher zum Studium gegangen bin, wollte ich mehrmals das Studium schmeißen. Aber ich habe es nicht gemacht, weil mein Vater war so stolz auf seine Tochter, sodass ich das überhaupt nicht übers Herz gebracht hätte, da irgendwie nicht mehr hinzufahren. Im vierten Studienjahr haben wir dann das große Schulpraktikum gemacht. Da konnten wir uns aussuchen, wo wir hingehen. Und da bin ich zurück nach Zerbst in meine ehemalige polytechnische Oberschule.
Aber dann, nach der obligatorischen zweijährigen Absolventenzeit, landete Jutta doch in Berlin, Hauptstadt der DDR.
Meine Mutter sagte, also alle deine Freundinnen sind verheiratet und haben schon Kinder und du kannst ja nicht bei uns wohnen. Du bist jetzt 23, das geht da alles gar nicht. Und hat in der Wochenpost zwei Annoncen für mich angestrichen. Und meine Mutter hat das so organisiert, dass sie an diesen Berliner geschrieben hat. Und ich mich dann letztendlich mit ihm auf dem Bahnsteig getroffen habe. Och, und der hat mir gefallen. Und den habe ich dann noch geheiratet. Und das ging ganz schnell. Ich habe dann in Pankow angefangen zu arbeiten an einer polytechnischen Oberschule mit einer fünften Klasse und 42 Schülern. Und 1982 wurde dann unser Sohn geboren, 1982. Und ich habe die Möglichkeit genutzt, ein Jahr zu Hause zu bleiben. Das konnte man damals machen. Und bin dann eingestiegen als stellvertretende Direktorin wieder an einer Schule, in der die Direktorin überwiegend krank gewesen ist. Und dann kam die entscheidende Frage, würdest du dann diese Schule auch übernehmen? Ja, naja, nachdem ich da ja schon allerhand getan habe, gut, habe ich mich bereit erklärt, das zu machen. Hatte auch einen netten Kontakt zu Kollegen und habe auch den Eindruck gehabt, dass sie die Arbeit, die ich da geleistet habe, auch achteten und ja, hat mir Spaß gemacht.
Anfang der 80er Jahre waren etwa zwei Drittel der Unterrichtenden an den polytechnischen Oberschulen Frauen. Auch ihr Anteil an den Schulleitungen stieg.
Naja, ich wurde dann stellvertretende Direktorin. Spielzeugdirektor haben wir dann zunächst gesagt, nämlich für die außerunterrichtliche Arbeit zuständig. Und später dann ging unser Direktor in Rente. Und dann war die Frage, wer macht das jetzt? Ich bin eigentlich kein guter Erster, ich bin eher ein guter Zweiter. Das war immer so im Leben. Aber gut.
Wer in der DDR was werden wollte, heißt es, musste in der Partei sein.
Wollte ich nicht, weil ich musste erst mal mit mir selber klarkommen. Und dann noch eine Veranstaltung mehr und noch was mehr und noch was mehr. Nee, wollte ich nicht. Aber auch durch die Beziehung zu meinem Mann, der mittlerweile auch Genosse geworden ist, und auch zu seinem Vater, der war Widerstandskämpfer, der saß also im Zuchthaus. Und das hat mich doch alles dann sehr geprägt, sodass ich dann gesagt habe, ja, okay, ich stehe dazu und ich trete in die Partei ein.
Für mich war das selbstverständlich. Also dieses Ziel, eine Gesellschaft aufzubauen, die wirklich eine freie Gesellschaft für alle ist und in der Güter und Wohlstand einigermaßen gleichmäßig verteilt werden, die vor allen Dingen, das war für mich als Kriegskind wichtig, die vor allen Dingen sich für den Frieden einsetzt. Also ich habe ja noch mal ein Jahr Direktlehrgang Staatsbürgerkunde gemacht. In der Klasse ist jeder Lehrer alleine. Und da hat der Staatsbürgerkundelehrer jede Möglichkeit, mit seinen Schülern zu diskutieren.
Alexander Lubawinski war 17 Jahre Russischlehrer im Prenzlauer Berg. In der Partei war er nicht.
1987, hat mich die Abteilung Volksbildung des Rates des Stadtbezirkes Prenzlauer Berg zu einer Weiterbildung nach Moskau geschickt.
Dort hatte Michail Gorbatschow gerade Glasnost und Perestroika ausgerufen.
Auf meiner Etage, wo ich da gewohnt habe, waren 17, kubanische Fliegeroffiziere. Die waren dann zu alt, um die Jagdflugzeuge zu fliegen, sind umgeschult worden zu Russischlehrern. Was sie mir so erzählt haben von Angola, von Kuba und so weiter, die Ungerechtigkeit, die Verbrechen, die da verübt worden sind, das hat mich schockiert.
Die kubanische Beteiligung am angolanischen Bürgerkrieg hieß in der DDR internationalistische Hilfe.
Neben mir wohnt ein hübsches Mädel. Ich war verheiratet und deutlich älter als sie, aber trotzdem war sie hübsch. Und später, nachdem wir so ein bisschen Vertrauen zueinander gefunden haben, stellte sich heraus, das war die Nichte von Dubček.
Der KP-Vorsitzende Alexander Dubček war eine Leitfigur des Prager Frühlings.
Die hat mir dann wieder von 68 erzählt. Und dann nächtelange Diskussionen mit dem Parteisekretär des Instituts über Stalin und so weiter. Ich wusste das alles nicht. Und nach diesen 2 Monaten, als ich wiederkam, 2 Tage später habe ich bei der Volksbildung gekündigt, 87. Aus politischen Gründen. Da war richtig was los. Als Mann bei der Volksbildung zu kündigen, sowas wie bei der Armee zu desertieren. Alles zusammengenommen war Perestroika, also meine politische Wende im Mai 87. Ja, und dann stand ich auf der anderen Seite der Barrikade, wie man so will. Das hat eine Weile gedauert, bis sie mich dann rausgelassen haben. Und dann bin ich dann in einem Industriebetrieb gelandet. Und wie das so manchmal im Leben so ist, hatte das später auch seine positiven Seiten.
Ja, natürlich haben wir darüber geredet. Und eigentlich haben wir auf Gorbatschow unheimlich viel gesetzt, weil wir gesagt haben, es muss sich was ändern, es kann nicht so weitergehen, es muss sich etwas ändern. Und als Gorbi zum, ich glaube, war das, ja, welcher Jahrestag war denn das, der DDR? Der 40. Da sind wir noch mit FDJlern losgezogen abends zu diesem Fackelzug.
Gegendemonstranten wurden an diesem Abend, am 7. Oktober 1989, noch verhaftet. Am 18. Oktober trat Honecker zurück.
Und wir haben eigentlich gehofft, auch durch Egon Krenz, dass sich etwas dahingehend verändert, dass die Politik offener wird, dass die Bildung anders gestaltet wird, dass vielleicht auch eine Ausreisevariante oder Besuchsvariante, so wie es ja dann auch gekommen ist, möglich wird.
War dann auf der Bornholmer Brücke am 9. November und dann fand ich bei mir im Briefkasten hier Zettel, die neue Bildungspolitik der SDP.
SDP, die Sozialdemokratische Partei in der DDR.
Und die neue Bildungspolitik, das war so furchtbar, da bin ich dazu der SDP hin und habe gesagt, also ich habe meinen Beruf aufgegeben, aber nicht, damit ihr so ein Mist hier fabriziert. So, und hab mit denen dann hart diskutiert. Statt mich auszuschmeißen, haben sie mich immer wieder eingeladen.
Im Winter 89-90 forderten Eltern, Lehrer und Schülerinitiativen Mitbestimmungsrechte in den Schulen und das Ende ideologischer Indoktrination.
Da wir ja eine erfolgreiche Schule gewesen sind, haben wir gesagt, wenn wir uns verändern, dann würden wir gerne eine Gesamtschule werden. Eine Gesamtschule, genauso strukturiert wie eine 10-klassige polytechnische Oberschule, aber mit offenem Unterricht, mit Projektangeboten, die man gestalten könnte, mit ganz vielen kreativen Menschen, die nicht nur den Unterricht nach 45 Minuten abhaken, sondern sagen, es geht auch noch weiter nach den 45 Minuten. Dass wir Projekte starten, dass wir in die Betriebe gehen, nach wie vor. Ja, das war so unsere Idee.
Ich hatte schon eine Vorstellung von der Volksbildung bzw. Schule, die doch ziemlich nahe kam dem DDR-Schulsystem. Jetzt abgesehen von Pionier- und FDJ-Arbeit und solche Geschichten, aber von der Struktur, 10-klassige polytechnische Oberschule, Polytechnik ganz wichtig, Förderung aller sozialen Schichten und so weiter. Also das System fand ich schon nicht schlecht.
Es gab damals einige, die wir vom runden Tisch hatten, und mit dem haben wir natürlich gleich auch Gesprächskreise angefangen, weil wir auch gesagt haben, wir haben den Kontakt gesucht.
Sibylle Volkholz, Jahrgang 1944, Bildungssenatorin in West-Berlin. Seit Mai 1989 verfolgte dort eine Koalition von SPD und alternativer Liste Reformprojekte wie Inklusion, Förderung der Migrantenkinder, Mitbestimmung in der Schule.
Und als dann die Mauer fiel, konnte man sagen, war eigentlich so ziemlich das, was wir in der Koalitionsvereinbarung vereinbart hatten, Makulatur.
Die Eltern in Ost-Berlin hatten ihre eigenen Vorstellungen von der Zukunft ihrer Kinder.
Es haben unglaublich viele Eltern aus Ost-Berlin ihre Kinder in West-Berliner Gymnasien angemeldet. Dass hier die Schulleiter der Gymnasien uns wirklich die Hölle heiß gemacht haben und gesagt, wie lange wollen Sie warten, bis Sie das Schulgesetz übertragen? Wir laufen über, wir bringen es nicht übers Herz, die Leute abzuweisen. Wir haben mittlerweile 36 Kinder in der Klasse, es geht nicht. Sie müssen in Ost-Berlin Gymnasien einrichten.
Sibylle Volkholz widerspricht der Erinnerung vieler Ostdeutscher, vom Westen überrollt worden zu sein.
Nee. Es waren wirklich Politiker aus dem Ostteil, die auch auf diese Schnelligkeit gedrängt haben. Und deswegen reagiere ich, ich merke bis heute noch, auf diesen Vorwurf. Für mich war es damals so ein schmerzhafter Lernprozess, nicht zu sagen, auf Augenhöhe gemeinsam und langsam, wir wachsen langsam zusammen.
Und 90, Januar, Februar, in Vorbereitung der ersten freien Kommunalwahl, haben sie mich gefragt, willst du nicht kandidieren? Ja, und am 30. Mai war ich Stadtrat für Volksbildung. Das hieß dann Stadtbezirksrat für Volksbildung und Kultur.
Bei den Volkskammerwahlen im März 1990 hatte die Mehrheit die Allianz für Deutschland gewählt. Den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik nach § 23 Grundgesetz.
Dadurch wurde eben das Schulgesetz mit der Einheitsgesetzgebung dann so übertragen, wie es war. Und man muss auch wirklich sagen, auch in den Ostberliner Fraktionen gab das überhaupt keine Fraktion, die da was hätte noch bremsen wollen. Es war wirklich wie mit der D-Mark. Nach der POS gab es ein großes Bedürfnis nach dem Gymnasium.
Die Lehrer kannten die Welt, auf die sie ihre Schüler vorbereiten sollten, selbst noch nicht.
Die Fahnenappelle haben wir nicht mehr gemacht. Für uns war wichtig, wie geht es auch mit den Lehrern weiter, mit dem Bildungssystem an sich? Wie geht es mit Sonnabendsunterricht weiter? Was heißt denn eigentlich Hauptschule? Was heißt Realschule?
Über Nacht galt ab 1. August 1990 das Schulgesetz von West-Berlin. Keiner von uns wusste so richtig, wie er am 1. September die Schule nun anfassen sollte. Und genauso verwirrt waren natürlich vor allem die älteren Schüler. Also das war schon schwierig und die Kollegen natürlich erst recht. Da steht man da, weiß eigentlich nicht, wie es weitergeht, hat auch ein Kollegium zu führen.
Ein Thema hat über Monate den Diskurs dominiert.
Bei der ganzen Stasi-Überprüfung dachte man, jeder zweite Lehrer wäre. War nicht. Das sind vielleicht, die wirklich gekündigt worden sind, von den 1500 Lehrern, die ich hatte, genaue Zahl gar nicht, also nicht mal 10. So, die dann raus sind, wo es eindeutig war. Also insgesamt 25, maximal 30 Lehrer, die raus sind in dieser Zeit. Von 1500, das ist eigentlich relativ wenig.
Es wurde ja dann alles umstrukturiert. Alter Schulrat weg, neuer Schulrat hin. Und somit wurde also auch bei uns in der Schule eine Schulkonferenz gegründet, gewählt, die also befinden sollte über den Direktor, über den Stellvertreter Planung, über den Stellvertreter AT, über den Pionierleiter und über die Hortleiterin. Und die Ergebnisse sahen so aus, dass ich mit den meisten Stimmen von, ich glaube, 48, bin ich mit 36 Ja gewählt worden und durfte dann weiter an dieser Schule als Direktor arbeiten.
Im November 1990 scheiterte in Berlin der rot-alternative Senat. Die CDU stellte den regierenden Bürgermeister und der neue Bildungssenator Klemann forderte die Entfernung der DDR-Funktionäre aus ihren Ämtern.
Die Funktionäre aus der damaligen Zeit, also Schulleiter, waren ja Funktionäre. Manche haben ihre Arbeit nur gemacht, manche haben das ja auch sehr, wie soll ich sagen, karrierebewusst gemacht. Also mindestens die Hälfte davon war SED-funktioniert und die andere Hälfte von ihnen waren ein Schulleiter. Ja, also so, wie man früher sagte, rote Sack.
So, die müssen weg. Wohin? Können wir wenigstens noch als Lehrer arbeiten, wenn wir jetzt weg müssen? Ja, wusste keiner, Fragezeichen, wusste keiner. Und dann haben wir die offizielle Einladung gekriegt. Also meine beiden Stellvertreter und ich sind eingeladen worden ins Schulamt. Anwesend war der damalige Büroleiter und der Schulrat.
Ich habe mir Schulleiter besorgt, ganz bewusst 2 aus dem Westen, 2 aus dem Osten. 4 standen mir zu. Die aus dem Westen deshalb, weil wir die Weststruktur einfach nur übernehmen mussten. Und 2 aus dem Osten, weil die Leute aus dem Westen natürlich mit der Mentalität und mit vielen Detailfragen nicht vertraut waren. Dr. war einer von den beiden Ossis.
Ja, den Herrn, den kenne ich aus Zerbst.
Jutta Hoffmann zögert. Sie möchte den Namen nicht nennen.
Also, ich wurde delegiert an einer Veranstaltung der Partei teilzunehmen, der sogenannten Parteischule, die man absolvieren sollte. Und eine Kollegin und ich saßen im Haus des Lehrers in einer Veranstaltung, in einer Vorlesung und kicherten doch etwas vielleicht zu laut. Und da dreht sich ein Genosse vielleicht 3 Reihen vor uns um und zeigt mit dem Finger auf uns, dass wir ruhig sein sollten. Und dieses Gesicht kannte ich. Und ich sagte zu meiner Kollegin und Freundin, ey, den kenne ich, der ist aus Zerbst. Und ich bin auf den Kollegen zugegangen und habe gesagt, du sag mal, dich kenne ich doch, du bist doch aus Zerbst. Ja, was machst du denn hier? Naja, zur Parteischule. Und wir haben uns beide gefreut, Zerbster verbinden sich und alles gut. Ja, dann kam die Wende und wir, die 6 Alten und die 9 Direktoren oder Schulleiter dann, saßen zu einer Beratung. Es sollte der neue Schulrat vorgestellt werden. Ein Schulrat ehemals aus der DDR, der dann aber vorher noch in den Westteil gegangen ist, ein Deutschlehrer. Und die Tür ging auf und wer kam rein?
Ich habe mir dann was ausgesucht und eingesetzt. Nicht wie heute mit langen Ausschreibungen und so weiter. Die Zeit hat man alles nicht. Ne? Und der Dr., der war ungefähr 5 Jahre da.
In einem nach der Wende veröffentlichten Buch erklärte besagter Schulrat das Bildungssystem der DDR so. Als Lehrer gab es einfach keine andere Wahl. Du hattest mitzumachen oder warst Repressalien ausgesetzt.
Mir und auch den beiden Stellvertreterinnen wurde ein Schriftstück vorgelegt, in dem stand, dass wir mit der Unterschrift erklären, dass wir fachlich und bla 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 nicht mehr in der Lage seien, eine Schule zu führen und aus diesem Grund die Funktion niederlegen.
Ich habe also grundsätzlich alle Schulleiter mit einem bestimmten Stichtag beurlaubt bzw. suspendiert vom Dienst. Und das traf alle Schulleiter in Pankow zu. Damit gab es ja auch kein Kriterium fachlicher oder inhaltlicher Auswahl.
Und dann habe ich gesagt, und wenn ich das nicht unterschreibe, ja, dann weiß er nicht, was aus mir wird. So, und da habe ich natürlich Angst gekriegt, weil zu dem Zeitpunkt war mein Mann arbeitslos. Wir hatten dieses Haus hier 1986 bauen lassen, total verschuldet. Wenn mein Mann arbeitslos ist, ich kriege keinen Job, was ist dann? Was wird aus unserem Sohn? Sodass ich letztendlich unterschrieben habe, bin nach Hause gegangen und habe ein Gedächtnisprotokoll gemacht, habe mir das aufgeschrieben, was man da von uns wollte und habe zu dem Zeitpunkt gedacht, ich habe das richtig getan.
Auch Sieglinde Schaub wurde so ein Papier vorgelegt.
Die Kündigung sollten wir unterschreiben und die habe ich nicht unterschrieben. Wir wurden ja nicht gekündigt gänzlich, sondern aus der Funktion gekündigt. Und das sollten wir unterschreiben. Ich sagte, unterschreibe ich nicht, kommt gar nicht in Frage. Ich bin von der Bezirksverordnetenversammlung gewählt und wer nimmt sich hier das Recht, mich aus dem Amt zu kündigen?
Sieglinde Schaub klagte gegen die Kündigung.
Da habe ich mich so geärgert, dass ich nicht den Mut hatte, das genauso zu machen, dass ich so ein Feigling gewesen bin.
Da das nach dem Gesetz der Bundesrepublik es keine Ernennung gibt, sondern Ämter, waren die von vornherein aussichtslos bei jeder Klage.
Im ersten Prozess, den habe ich gewonnen. Also ich bin wieder einzusetzen ins Amt und auch so zu bezahlen und nachzuzahlen für die Zeit, wo ich aus dem Amt genommen worden war. Dagegen hat verständlicherweise, muss ich sagen, das Bezirksamt natürlich geklagt. Dann haben die gewonnen, dagegen haben wir geklagt.
Die Auseinandersetzung endete nach Jahren in einem Vergleich, der das Bezirksamt verpflichtete, Sieglinde Schaub nachzubezahlen und in das Auswahlverfahren für Schulleiter einzubeziehen.
Und diese Schulleiter, ich habe sie nun alle, wie gesagt, suspendiert, die hatten aber Arbeitsverträge als Lehrer. Das war ganz schwierig, die auch irgendwo unterzubringen. Dann habe ich alle Schulleiter und alle Funktionäre des DDR-Schulsystems oder fast alle in diese Hauptschule reingesteckt. Jutta Hoffmann gehört da dazu.
Ich durfte ja dann weiter als Lehrerin arbeiten an der Hauptschule und wurde dann auch noch einmal geprüft, ob ich dann in der Lage bin, einen guten Unterricht zu erteilen.
Eine solche Bewährungsfeststellung mussten alle Lehrer aus dem Osten bestehen.
Und hatte Kontakt zu und habe ihn einfach gefragt, wie würdest du denn meine Stunde aufbauen? Und da hat er mir sehr, sehr gute Tipps gegeben. Und ich habe auch mit seiner Hilfe eine ganz tolle Stunde zu Anne Frank gehalten.
Mit einer riesen Vorbereitung war das verbunden. Eine Menge Papier musste man vollschreiben, so wie in der Zeit, als man anfing als Lehrer und seine erste Stunde vorbereitet hatte. Das hat natürlich allgemeine Empörung ausgelöst. Das muss ich sagen. Und ich war auch empört. Da bin ich 25 Jahre oder wie lange im Schuldienst und jetzt kommt einer angelaufen und will wissen, ob ich es kann. Habe ich mir die 9. Klasse Geschichte ausgesucht, Rosa Luxemburg. Es war gerade auch ein Plan dran, Rosa Luxemburg, Freiheit.
Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden.
Die hatten das auf dem Transparent gemalt, den Spruch, und an die Wand gepinnt für den Tag. Es kam eine Dame, die ich so vom Sehen kannte, und der Schulrat, der noch so ein extra Thema ist, aber den habe ich ja auch von einer guten Seite kennengelernt. Und die Auswertung, prima gelaufen. Ich bin nicht fertig geworden, weil die Diskussion so heftig war. Das ist in Ordnung, das fand die auch in Ordnung.
Russischlehrer wie Jutta Hoffmann übernahmen Fächer, für die es gar kein Studium gab, sogenannte Neigungsfächer wie Berufsvorbereitung. Andere qualifizierten sich für Englisch oder unterrichteten nur noch ihr Zweitfach.
Und dann haben wir sie verbeamtet. Damals war es ja noch möglich. Ich hatte manchmal eine schwere Hand bei manchen, deren Geschichte ich kannte. wenn die dann ihre Finger hoben, ich schwöre auf das Grundgesetz der Bundesrepublik. Also es gab schon einige, wo es einem schwer gefallen ist. Aber in der Masse waren das sehr solide Leute, die dann sich auch große Mühe gegeben haben. Wir hatten so gut wie gar keine Krankheiten in der Zeit. Ne? Da ist keiner krank geworden. Das kam ja später, als sie verbeamtet wurden.
Anfang der 90er Jahre kippte die Aufbruchsstimmung im Osten. Von den etwa 8 Millionen Erwerbstätigen ging 1 Million in den Westen. Mehr als 5 Millionen waren zumindest zeitweise arbeitslos. Und 500.000 versuchte, eine neue selbstständige Existenz zu gründen. So wie Jutta Hoffmanns Mann.
Der war Ingenieurpädagoge und hat also gearbeitet bei VEB Rationalisierung Berlin und hat dort Schüler in PA unterrichtet.
PA, produktive Arbeit, ein Fach, das es in der DDR ab der 7. Klasse gab.
Und hat sich dann vollkommen neu orientiert auf Fensterbau und Türenbau und wie auch immer. Hat er angefangen zu arbeiten, ist unten in Hamburg gewesen, um sich dort zu qualifizieren und hat dann versucht, mit einer Ostberliner Firma Westberliner Fenster zu verbauen. Und diese Firma hatte in Bernau, in einer Bernauer Schule, einen Großauftrag, Fenster einzusetzen. Und er ist dann abends nach Bernau, weil irgendwas war nicht in Ordnung. Und hat dann festgestellt, dass er sich vermessen hat. Er hat die Fenster zu klein bemessen und in Auftrag gegeben. Und für ihn war das was ganz Schlimmes, denn dieser Auftrag war für das Fortbestehen dieser Firma, also der rote Faden, das Strohhelmchen, an das man sich klammert. Und er redete sich ein, er ist daran schuld, dass die Firma jetzt pleite geht und dass seine Mitarbeiter arbeitslos werden. Und konnte das, wir vermuten das, nicht verkraften und hat versucht, diesen doppelten Selbstmord durchzuführen.
Ende 1992 war das. Juttas Mann ging mit einem Messer auf Frau und Sohn los, verletzte beide schwer und brachte sich selbst um.
Ich lag dann bis zum Februar im Krankenhaus und mein Sohn, also im Dezember ist das passiert, und mein Sohn bis zum April im Krankenhaus. Und dann haben wir uns wieder hier in diesem Haus eingefunden, mehr oder weniger. Und dann habe ich versucht, alles zu verändern, was zu verändern ging, durch Freundinnen, Freunde, wie auch immer, die mir da unheimlich geholfen haben. Bin ich sehr dankbar, dass das alles so umgestaltet worden ist. In der Nachbarschaft war es ein bisschen komisch, weil der kann nur bei der Stasi gewesen sein. Wer macht sonst sowas? Die war ja schließlich auch Direktorin und wie auch immer. Und dann gab es die vielen Zeitungsartikel.
Stadtbezirksrat Alexander Lubawinski stand Jutta Hoffmann in dieser schwierigen Lage bei.
Ich weiß noch, dass ich bei ihr im Krankenhaus war, dass ich sie besucht habe, das weiß ich noch. Weil, wissen Sie, das eine war ja dieses Problem der Wende, das politische Problem. Leute umzusetzen, entlassen oder sonst so. Aber das Menschliche, ich war ja ziemlich dicht dran, emotional auch. Wir haben 1990 alle bei Null irgendwo angefangen. Zu mir sind Leute in die Sprechstunde gekommen, Mitarbeiter, die haben mir von ihrer Scheidung oder Problemen erzählt. Wohl wissen, ich kann nicht helfen, sie wollten einfach erzählen.
Also ich habe natürlich viel in Arbeit investiert, weil ich musste erst mal selber mit meinem Leben wieder klarkommen. Kamen überwiegend ja die leistungsschwachen Schüler, die in der Realschule nicht Fuß fassen wollten oder sollten oder konnten, die kamen zu uns. Und eigentlich hättest du jeden dieser Hauptschüler in den Arm nehmen können und sagen, ey, wir kriegen das gebacken. Irgendwie kriegen wir das hin. Und ich habe bei den Schülern in Klassenstufe 9 und 10 Berufswahlunterricht erteilt. Wie bewerbe ich mich? Wie verfasse ich ein Bewerbungsschreiben? Wir haben Vorstellungsgespräche gespielt und so weiter und so fort. Und weil wir festgestellt haben, die Hauptschüler haben auf dem Arbeitsmarkt einen schlechten Zugang.
Dann kam eine Einladung zum Erfahrungsaustausch in den Wedding, in einer Hauptschule, nur wenige Straßen von der Pankower entfernt.
Wir sind dahin und kamen uns mal wieder wie die blöden Ossis vor. denn unsere Kollegen aus dem Westteil waren super vorbereitet. Die hatten Folien vorbereitet für den Overhead-Projektor. Wir haben damals noch Prolilux gesagt. Hatten Materialien ausgedruckt und für die Kollegen kopiert, zum Mitnehmen vorbereitet. Und wir waren also kurz nach der Pause dran, dass wir unser Projekt, was wir nicht hatten, vorstellen sollten. Wir drei gingen zur Toilette und ich sagte dann nur, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen nach Hause, gehen gar nicht mehr zurück in die Veranstaltung, oder wir denken uns hier und jetzt was aus. Was sollen wir uns denn ausdenken? Gut, sag, Praktika können sie machen und wir können PA einführen an der Schule. Wie PA einführen? Naja, dass wir die wieder irgendwo hinschicken zu arbeiten in der Woche. Für eine Stundenzahl, 3-4 Stunden. Aber wir können nicht PA sagen. Und dann sagt eine andere Kollegin, ey, Transjob hört sich gut an, oder? Dann haben wir uns in 10 Minuten Toilettenpausenarbeit das Projekt Transjob aus den Fingern gesaugt, sind zurückgegangen und hatten einen Riesenapplaus.
Juttas Mann, dem einstigen PA-Lehrer, hätte das Projekt vermutlich gefallen.
Bestimmt 95% der Hauptschüler haben Ausbildungsplatz gehabt, als sie uns verlassen haben. Und ich sag mal, vielleicht 70% in ihren Transjobbetrieben, die sie sich selber ausgesucht haben. Also das war eine ganz tolle Sache. Gibt's nicht mehr. Hauptschule gibt's nicht mehr. Es gibt jetzt die ESS. Also somit sind die Projekte weg.
Ganz weg waren sie nicht. Sibylle Volkholz, die einstige Gewerkschafterin und Schulsenatorin der Alternativen Liste, organisierte 2000 bis 2005 für die Industrie- und Handelskammer eine Partnerschaft Schule-Betrieb.
Und im Ostteil, Unternehmen sagten, ja, das machen wir sofort, interessiert uns, machen wir wieder das, was wir früher gemacht haben. Und ich gesagt, genau. Also das fand ich auch.
Die Berufsorientierung war nicht das einzige Feld, auf dem die DDR-Lehrerinnen und Lehrer Erfahrungen vorzuweisen hatten.
In Ostberlin, die hatten ja teilweise eine sehr rigide Pädagogik. Aber die Lernsituation, die war offensichtlich effektiver. Ich fand eigentlich, dass man mehr auch hätte mal ruhig interessiert gucken können, mit welcher Didaktik macht ihr das denn? Also was man klar sehen konnte, leistungsmäßig waren die Schüler besser. Auch in der Grundschule, die konnten eher lesen und schreiben als unsere.
Wir haben also ganz viel versucht, aus der DDR einzubringen, zum Beispiel in Kindergartenfragen.
Alexander Lubawinski und Sieglinde Schaub kandidierten für das Abgeordnetenhaus. Er für die SPD, sie für die PDS. Sie trafen sich im Bildungsausschuss wieder.
Wir hatten in den Kitas in der DDR richtige Lehrpläne. Ja, Entwicklungspläne und so weiter. Und wir hatten im letzten Jahr der Kita auch eine verpflichtende Zusammenarbeit zwischen der zuständigen Grundschule und der Kita für die Vorbereitung des Übergangs von Kita zur Schule.
Senator Böger hatte dann mal in einer Koalitionsberatung in der Zeit, als wir Rot-Rot hatten in Berlin, gesagt, also gut, dass wir das blaue Büchlein aus DDR-Zeiten haben. Für die Kindergartenarbeit, da lassen wir das Politische raus, aber das andere ist ja toll. Danach arbeiten wir jetzt. Also doch, da haben wir schon was bewegt.
Noch ein Beispiel, Nachmittagsbetreuung für Schulkinder.
Die Hort hatten alle polytechnischen Oberschulen. Wir hatten sogar in der Schule eine eigene Küche. Dort wurde gekocht. Und die Lehrer, die dort waren, nicht alle, aber die allermeisten sehr engagiert, das vermisse ich heute so ein bisschen.
Es war erst ein bisschen Kuddelmuddel und durcheinander, aber das hatten sie recht bald erkannt in Berlin, dass der Hort eine ganz gute Geschichte gewesen ist.
Beispiel Lehrerausbildung.
Wir hätten gedacht, dass schon im ersten Jahr mal so ein 4-wöchiges Schulpraktikum an der Seite eines Mentors reinschnuppern, mitgehen und kleine Aufgaben selbst übernehmen sein sollte und im letzten Studienjahr ein Vierteljahr an der Hand eines Mentors oder Tutors an der Schule mit wachsenden selbstständigen Aufgaben, dann kann die Schule kommen. Das konnte man nicht durchsetzen, aber die Bindung an die Praxis ist doch besser geworden. Also Referendare, die überhaupt noch keinen Unterricht selbst gegeben haben, dürfte es heute eigentlich nicht mehr geben.
Heute kann Lehrer werden, ja, wer will, der gerade auf der Straße nichts zu tun hat. Das hat mit dem Ethos und mit bestimmten Werten überhaupt nichts mehr zu tun.
Beispiel Gemeinschaftsschule.
Die Gesellschaft und die Schule auch spaltet ihre Schüler in Gewinner und Verlierer. Und Schüler, die einmal auf der Strecke sind zum Verlierer, haben es sehr, sehr schwer, da wieder rauszukommen. Sie sind eher geneigt, denn ja, ich bin doch sowieso ein Loser.
Im dreigliedrigen Bildungssystem beginnt die Auslese fürs Abitur schon mit 10 oder 12 Jahren. Anders als in der Polytechnischen Oberschule der DDR.
Also 1 bis 10 unter einem Dach, das war ja eigentlich nicht wirklich zu machen. Wir hätten es gerne gleich beibehalten. Und so sind wir zurück in die Steinzeit und mussten dann wieder von vorne anfangen.
2010 fand der rot-rote Senat einen Kompromiss. Ein zweigliedriges Schulsystem mit der integrierten Sekundarschule, der ISS, anstelle von Real- und Hauptschulen.
Dass es diese Gemeinschaftsschulen gibt, dass sie sich bewährt haben und die Zahl derer immer zunimmt, weil die Eltern merken, tolle Sache. Also das ist schon ein Erfolg.
Da mussten sich Jutta Hoffmann und ihre Kolleginnen wieder einmal umstellen.
An der Hauptschule ging es dann, dass an der Hauptschule der Realschulabschluss erteilt werden soll. Und wir hatten 3 9. Klassen. Wie sollen wir denn eine Prüfung abnehmen mit dem Realschulabschluss? Die müssen ja die Prüfungen schreiben. Wie machen wir denn das? Naja, dann nehmen wir alle Schlauchchen aus den 9. Klassen und bilden eine 10. Klasse. Diese Klasse habe ich gekriegt als Klassenleiterin und ich hatte 22 Schüler in der Klasse. Und 17 von denen haben den Realschulabschluss geschafft. Und manchmal war es stressig, aber war schön.
Jutta Hoffmann hätte sich ausruhen können als geachtete, verbeamtete und gut bezahlte Lehrerin an einer reformierten Sekundarschule.
Als ich dieses Angebot dann hatte von der anderen Schule, da habe ich erst überlegt, willst du das wirklich? Willst du nochmal Schulwechsel durchführen mit 59 Jahren? Du hast nur 6 Jahre bis zur Rente.
Die andere Schule war die staatliche Ballettschule im Prenzlauer Berg.
Die staatliche Ballettschule Berlin und Schule für Artistik, lege ich Wert darauf. Es ist ein tolles Arbeiten gewesen, eine große Familie und man hat auch zu den Eltern Kontakt. Man leidet ja mit, wenn die sich die Füße durchtanzen. Frau Hoffmann, haben Sie Pflaster? Ja, habe ich. Und du bist zuständig, Mutter, Vater in allen Dingen. Und dann habe ich einen ganz jungen Kollegen an der Hand, der bei uns Ballettschüler gewesen ist. Und Adrian war in der 12. Klasse, da hat er eine Verletzung gekriegt, musste operiert werden. Und durfte seitdem nicht mehr tanzen. Und dieser junge, ehemalige Tänzer studiert nun Lehrer, Lehramt, Deutsch, Ethik. Ich habe ihm Unterstützung gegeben, habe ihm meine ganzen Vorbereitungen gegeben. Er hat sein Referendariat absolviert an einem Gymnasium und hatte mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Frau Hoffmann, stellen Sie sich vor, ich habe mit 1 abgeschlossen.
An der pädagogischen Front. Ostdeutsche Lehrer in den Umbrüchen der Wende. Sie hörten ein Feature von Holger Siemann. Es sprach Bruno Winzen. Ton und Technik Hendrik Manock und Thomas Widdig. Regie Claudia Katanek. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2019.